Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo, liebe Petra.
Hallo, Susanne.
Heute frisch.
Frischen macht dem Mittagessen. Mal schauen, ob wir irgendwas zusammengeredet kriegen.
Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt kriegen wir das. Zumal das ist ja schließlich eine ganz besondere Woche. In dieser Woche, unserer Publikationswoche, Juni 2024, erscheint dein neuer Roman.
Ja, mein neuer Roman. Sie tanzt am liebsten barfuß, heißt er.
Ja, ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich drauf. Also ich habe es nicht vorab gelesen, deswegen warte ich jetzt drauf, dass am Veröffentlichungstag, 5. Juni 2024, richtig?
Genau, ja.
Dieses Werk auf meinem E-Reader erscheint sozusagen.
Das Werk.
Das Werk, ja.
Ja, es ist. Ich habe den schon vor einer ganzen Weile geschrieben und wusste irgendwie nie so richtig, was ich damit anfangen soll.
Ja, das haben wir jetzt alle überhört.
Egal. Jedenfalls, jetzt ist er draußen und ich freue mich total darüber und mag ihn auch sehr gerne. Und und lustigerweise haben wir auch gerade festgestellt, dass er besonders gut zu unserem Thema heute passt.
Passt super gut, weil er spielt auf den Guernsey-Inseln, richtig?
Also auf den Kanalinseln. Guernsey ist eine Kanalinsel.
Oder also, okay. Entschuldigung, habe ich falsch gesagt?
Nein, nur ungenau.
Okay. Ich habe auch eben schon aus Versehen Olympiade gesagt, obwohl es Olympische Spiele heißt. Aber warum wir noch, also Olympische Spiele kommen wir gleich dazu. Erstmal der Ärmelkanal. Durch den ist nämlich unsere heutige Protagonistin geschwommen. Und das ist ziemlich weit weg von den Kanalinseln, glaube ich, die Distanz, ne?
Ja, also sie ist ja so geschwommen Calais-Dover oder andersrum, das wird Christian uns gleich erzählen.
Das ist, glaube ich, die kürzeste Strecke.
Genau, da ist so der Kanal am engsten, aber die Kanalinseln sind noch ein ganzes Stück weiter nach Westen. Also wenn sie da dann vorbeigeschwommen wäre, das wäre schon noch eine Leistung gewesen.
Hätte sie deine Protagonistin, hätte sie ihr zuwinken können? Ist das so die Zeit?
Also 1922 spielt mein Buch.
Okay, also den Rekord oder dieses Durchschwimmen ist ihr, glaube ich, 1926 geglückt. Also
oh,
vier
schlecht.
Jahre später. Aber es passt zeitlich eigentlich ganz gut.
Ziemlich
also
1922,
also ein historischer Roman, oder?
Also ein historischer Roman, aber nicht so der typische, so Familiensagas und so sind ja im Moment sehr beliebt. Das schreibst du ja auch, aber es ist so ein bisschen Magie dabei, so magischer Realismus. Also es ist alles so ein bisschen schön und so ein bisschen zauberhaft und so ein Wohlfühlroman vielleicht.
Ich freue mich drauf. Das ist die perfekte Sommerlektüre. So wie
ja, für den Sommer ist das sehr gut, genau.
Ja, wunderbar. Ja, und passend dazu auch heute unsere Folge, für die wir wieder einen Gast eingeladen haben.
Ja. Dein lieben Mann.
Christian.
Er war ja schon mal hier und hat uns über Elenice erzählt, über diese Rennfahrerin. Und diesmal hat er sich eine andere Sportlerin ausgesucht, Gertrude Ederle. Und da auch viele spannende Sachen zu erzählt.
Genau, Gertrude Ederle oder auch Trudy, weil sie stammt von deutschen Eltern ab, die aber zu dem Zeitpunkt schon ausgewandert waren nach New York. Und eine sehr spannende Geschichte über eine Sportlerin. Olympische Spiele sind dieses Jahr auch wieder.
Mhm.
Und zwar Ende Juli beginnen die, glaube ich. Und ihr bekommt dann jetzt sicherlich Lust, euch vor allen Dingen die Schwimmwettbewerbe anzuschauen, wenn ihr der heutigen Folge gelauscht habt.
Genau. Und was dann auch noch passt neben den Olympischen Spielen, ist, dass ein Film über Gertrude Ederle erschienen ist oder noch erscheint demnächst, nennt sich Young Woman in the Sea.
Ja, genau. Young Woman in the Sea. Also den Trailer kann man sich anschauen. Da ist auch, wann genau der Film hier bei uns in Deutschland oder auch in der Schweiz ins Kino kommt, das konnten wir leider nicht herausfinden. Müsste eigentlich diesen Sommer sein. Die Trailer konnte ich aber sehen. Und wenn man das vergleicht mit den Fotos, die es gibt von Trudy, habe ich das Gefühl, die haben es auch ganz gut getroffen. Also die Schauspielerin gut ausgewählt. Die Ausschnitte haben mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ihr werdet es gleich hören in der Folge. Da wird immer beschrieben, dass sie sich so mit so einer, mit so Fett eingeschmiert hat als Kälteschutz. Und das sieht man auch im Trailer. Ne? Also wenn ihr den Trailer guckt und ihr seht da eine junge Frau, die voll ist mit so einer Matsche auf der Haut. Das ist also der Kälteschutz. Wenn man nämlich durch den Ärmelkanal schwimmt, braucht man das. Das ist nicht so warm.
Kalt.
Und zu der Zeit gab es ja noch keine Neoprenanzüge.
Mhm.
Ja, also eine mutige Frau mal wieder.
Ja. Ach, und dann gibt es noch einen zweiten Film, auf den wir auch schon in der Folge hinweisen. Habe ich inzwischen geguckt, nennt sich Nayad, gibt es auf Netflix. Ist auch super. Da geht es nicht um die Kanalschwimmerin, sondern um eine Schwimmerin, die von Kuba nach Florida schwimmt. Und der haben sie auch
weiter,
alle.
Ne?
Das ist noch viel, viel weiter und auch gefährlicher. Da gibt es schon auch Haie und so. Und da haben sie alle gesagt, das schaffst du auf keinen Fall. Aber das ist so eine, also die gab es auch wirklich. Und das ist so eine willensstarke, auch nicht ganz einfache Frau.
Und tolle Schauspielerin.
Super
Schauspielerin. Annette Bening und Jodie Foster.
Genau, ja.
Also guckt es euch unbedingt an. Netflix, ne? Da könnte man ihn sich angucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
Genau.
Ja, jetzt habe ich die perfekte Überleitung. Wir tauchen ein in unsere Folge.
Perfekt.
Ja, willkommen, Christian.
Hallo, Christian.
Ja, hallo.
Schön, dass
Guten
du wieder
Tag,
da bist.
Ihr beiden. Ja.
Ja,
ich freue mich auch.
Genau, das zweite Mal nach Helenis, die Rennfahrerin.
Ja, heute eine andere Frau, ja, auch Sportlerin.
Ja, es wäre ja auch blöd, wenn wir zweimal dieselbe machen würden.
Stimmt.
Ja, auch eine Sportlerin. Also Christian hat ja, das darf ich vielleicht sagen, oder? Ne? Du hast ja zwei große Leidenschaften.
Mhm.
Du hast natürlich noch mehr.
Mhm.
Aber eine davon sind Autos, oder sagen wir mal historische Autos in erster Linie. Nicht unbedingt die neuen und modernen.
Mhm.
Und Schwimmen, ja, als Sport, ne? Schwimmen.
Ja, ich schwimme gerne, das stimmt. Ja, besonders hier, weil wir ja in der Nähe vom See wohnen, auch im offenen Wasser vom See.
Genau, und darum geht es auch. Oder beziehungsweise die Frau, die du uns heute vorstellen wirst, Gertrude Ederle, sehr deutsch, auf Englisch, wie würde man sie aussprechen?
Gertrude Trudy.
Trudy.
Vielleicht.
Ederle.
Ja, genau.
Eine Schwimmerin. Und die stellst du uns heute vor. Ich bin schon total gespannt.
Genau, die wollte ich vorstellen. Ja, Gertrude Ederle, eine Amerikanerin, geboren in New York, aber eben die Tochter von deutschen Einwanderern.
Aber sie ist im 20. Jahrhundert geboren, ne?
Sie ist geboren am 23. Oktober 1905 in der Amsterdam Avenue in New York, Manhattan.
Ja, was wissen wir über ihre Familie?
Ja, wir wissen, dass sie also die Tochter von Heinrich und Gertrude Anna Ederle,
so
geborene Haberstroh.
Ach, das ist schön.
Ja, sie ist geborene Haberstroh, die Mutter gewesen. Und ihr Vater, der Heinrich, der kam aus Esslingen bei Stuttgart, die Mutter aus Ostpreußen. Ja.
Mhm.
Ob die sich jetzt eben schon, das habe ich nicht rausgefunden, ob die sich dann in New York erst, in den USA erst kennengelernt haben oder ob die sich schon vorher kannten, da weiß ich nicht genau. Geboren wurde sie also 1905 und das ist insofern wichtig, weil eben ein Jahr zuvor ist dieses Schiff untergegangen, die General Sloan oder wie sie heißt, nicht? Also vor New York. Und mit diesem Untergang, mit dem Untergang dieses Schiffes sind ja über 1000 Menschen gestorben, vor allem Frauen und Kinder.
Genau, da kann ich ja vielleicht kurz was dazu sagen, weil ich habe zufällig ein Buch, in dem da ein Kapitel drüber drin ist. Also das war tatsächlich so, das war an einem Mittwoch, also mitten in der Woche, eine Veranstaltung, also die nannten das Picknick von einer evangelischen Kirchgemeinde Und ja, man wollte sich einfach einen schönen Tag machen. Und weil das an einem Mittwoch war, also nicht an einem Wochenende, waren auf dem Schiff hauptsächlich Frauen und Kinder. Also manchmal waren auch die Ehemänner dabei, aber eigentlich waren es vor allem die Ehefrauen und die Kinder, die sich also auf einen schönen Tag gefreut haben. Es war wohl auch wunderschönes Wetter. Und dann gingen die also auf dieses Schiff, das war voll besetzt. Und kurz Zeit schon, nachdem die abgelegt sind, hat es dort ein Feuer gegeben. Also ein Junge hat das wohl gesehen und hat den Kapitän noch darauf aufmerksam gemacht, dass es qualmt. Der wurde von dem aber weggeschickt. Der hatte irgendwie an so einen dumme Jungenstreich geglaubt. Der hat dem einfach nicht geglaubt. Und deswegen hat es zu lange gedauert, auch bis man etwas gegen dieses Feuer unternommen hat. Und dann kamen aber noch andere Dinge hinzu. Also dieses Schiff hatte tatsächlich, also die verfügten über, Schwimmwesten. Aber die waren mit Kork und dieser Kork war verrottet. Und deswegen, wenn du so eine Schwimmweste getragen hast, bist du sogar schneller untergegangen wie ohne. Ja. Und das war so eines der Probleme. Die Rettungsboote ließen sich nicht losmachen, weil das alles völlig verrostet war. Die hatten da halt lange keine Feuerübung oder sowas gemacht. Also das war eine Todesfalle. Und hinzu kam halt, dass die Frauen und Kinder meistens nicht schwimmen konnten. Ja, also die haben einfach nicht schwimmen gelernt. Es gab schon Badeanstalten und sowas. Also theoretisch hättest du das lernen können. Aber für Frauen und Mädchen war das sowieso eher mal nicht vorgesehen.
Und danach hat sich das dann geändert.
Eigentlich nicht, aber
dadurch.
Aber der Untergang dieses Schiffes, das hat eben zumindest in New York oder auch in den USA insgesamt, hat das Auswirkungen gehabt. Nicht? Also dass dann sehr, sehr viel mehr Frauen oder eben auch Kinder schon schwimmen gelernt haben. Mhm. Denn hätten sie schwimmen gekonnt, dann wären viel, viel mehr gerettet worden. Mhm. Also das Wasser war nicht so kalt, dass sie erfroren worden wären. Ja, mhm. Die sind ertrunken.
Es war halt im Sommer, es war auch nah am Ufer. Also so gesehen hätten die sich vielleicht retten können, hätten sie schwimmen können. Das war wohl bis 9/11 war das Unglück mit den meisten Todesopfern in New York. Mhm. Also 1904. Also da kann man sich, nur dass man sich eine Vorstellung von dieser Größenordnung machen kann, was das für Auswirkungen gehabt hat, auch für die Stadt. Also für eine Weile zumindest war die Stadt so ein bisschen in so einer Schockstarre. Mhm.
Ja, genau. Und Gertrude hat deswegen auch eben schon sehr, sehr früh schwimmen gelernt und angeblich wurde sie zum Schwimmen von ihrem Vater gezwungen, so ein bisschen. Angeblich hat sie, also da gibt es jetzt verschiedene Geschichten, wo sie genau schwimmen gelernt hat. Vielleicht hat sie schwimmen gelernt beim Besuch ihrer Großeltern in Esslingen, also im Esslinger See. Und angeblich hat ihr Vater sie in den See reingeworfen und hat dann zu ihr gesagt, so jetzt mach mal. Sie ist dann, als die Familie wieder zurück in die USA, wieder zurück nach New York gegangen ist, ist sie der World Swimming Association beigetreten. Also eben noch als Kind. Das war ein Verein, der eben relativ früh entstanden ist und bei dem sehr, sehr viele Frauen beigetreten sind oder Mädchen beigetreten sind. Das war also auch innerhalb der USA oder innerhalb New Yorks insbesondere eine Keimzelle für die Emanzipation. Die Leiterin dieser World Swimming Association, die dort war, die ist dann auch die Trainerin gewesen der amerikanischen olympischen Mannschaft, der Frauenmannschaft. Dazu muss man jetzt sagen, dass also in dieser Zeit, in der Gertrude Ederle das Schwimmen gelernt hat, sich überhaupt das Schwimmen entwickelt hat. Also das, so wie wir das heute kennen, das Schwimmen, das ist noch nicht so alt. Also das heißt, im Anfang des 19. Jahrhunderts war Schwimmen eigentlich gleichbedeutend mit Brustschwimmen. Und das Brustschwimmen, das war eine Schwimmart der Engländer. Das war also der Schwimmstil der Herren. Und natürlich gab es schon Kraul. Aber das Kraulschwimmen, das war der Schwimmstil von also Eingeborenen. Und zwar rund um die Welt. Also das gab Ureinwohner in Amerika, es gab Ureinwohner auf den pazifischen Inseln, die kraulten. Ja. Aber die Engländer haben das als wild und unzivilisiert abgelehnt, bis eben 1875 zum ersten Mal ein Engländer so eine Art Mischung aus beiden Stilen entwickelt hat. Das muss wirklich komisch ausgesehen haben, denn das war, also die Haupterkenntnis war, dass beim Kraulstil der Arm über das Wasser geführt wird und dass das also weniger Energie kostet und dass das auch nicht so leicht, nicht so schnell abbremst. Das heißt also, der hat dann einen Arm unter Wasser durchgeführt, einen Arm über Wasser geführt und hat die Beine weiter mit dem Scherenschlag. Das Einzige, was eben anders war, ist, dass ein Arm immer über dem Wasser geführt wurde und dass die Schwimmer auf diese Weise so ein bisschen auf der Seite lagen.
Nur ein Arm?
Nur ein Arm am Anfang, ja. Da war 1875, das ist sehr, sehr kompliziert und hat auch nicht viel gebracht, ne? Mhm. Dann ungefähr 25 Jahre später entstand dann eigentlich erst der Kraulstil. Und der entstand, das ist auch nicht so ganz klar, wo entstand er denn eigentlich? Wahrscheinlich entstand er mehr oder weniger gleichzeitig in Australien und eben in den USA. Jeweils dort abgeguckt von den Indianern beziehungsweise von den Ureinwohnern im Pazifik.
Also um das nochmal zu sagen, für alle, die vielleicht jetzt nicht ständig schwimmen, also beim Kraulstil werden die Füße auf und ab bewegt und die Arme werden quasi abwechselnd über Wasser geführt und unter Wasser holt man sich dann quasi den Schub mit den Armen, mit den Händen. Ne?
Ja, kann man eigentlich schon so sagen. Also der Kraulstil im Vergleich zum Bruststil, der ist ein bisschen effizienter. Man kommt also auch schneller voran, man braucht gleichzeitig weniger Energie. Und es kommt mehr Kraft aus den Armen, aus den Schultern, also ungefähr 80% oder 70% des Vortriebs, die kommt aus den Armen und aus den Schultern und die Beine, die sind so zur Stabilisierung da. Ja. Und statt des Scherenschlags, wie beim Brustschwimmen, ist es halt eher so ein Kick. Die Beine werden gekickt.
Also die UreinwohnerInnen haben das schon immer so gemacht. Dann haben die Briten gesagt, das ist uns nicht schick genug. Wir machen es anders, aber ineffektiver. Und dann erfinden wir das aber wieder neu und dann ist es unserer.
Ja, genau. So. Genau. Und dann wurde es der amerikanische Stil oder der australische Stil. Ich glaube, der Unterschied zwischen diesen beiden war vor allem, dass beim amerikanischen Stil häufiger die Beine bewegt worden sind für einen vollen Armzug und im australischen ein bisschen weniger häufig. Also 6 Kicks oder 8 Kicks für einmal rechts, links mit den Armen. Genau, mhm. Das war der Hauptunterschied. Und das war eine Revolution im Schwimmen, weil dann fielen also Anfang des 20. Jahrhunderts also alle Rekorde. Ne, die dann das Schwimmen gelernt haben, und Schwimmen war dann auch sehr populär, vor allem in den USA, die haben dann neue Rekorde aufgestellt. So auch Gertrude Ederle, die also geboren eben 1905, aber 1921 ihren ersten Weltrekord aufgestellt hat.
Über, also mit 16 Jahren.
Mit 16, über 880 Yard, eben dann in diesem neuen Freistil, wie der dann genannt wird. Also wir nennen es Kraul, aber dort wird es eigentlich als Freistil bezeichnet. War bis dahin war sie die jüngste Schwimmerin, die also so einen Weltrekord aufgestellt hat. Insgesamt also hat sie 29 nationale und Weltrekorde aufgestellt. Das ist also auch nach heutigen Maßstäben wirklich viel. Ne?
Würde ich jetzt auch so sehen.
Und die allermeisten davon zwischen 1921 und 1925.
Also quasi im Alter von 16 bis 20 Jahren hat die ihre ganz große
Zeit. Genau, da hatte sie ihre ganz große Zeit. Alleine 1922 hat sie 7 Weltrekorde aufgestellt. Also 21 der erste und dann ein Jahr später 7 Weltrekorde.
Also das hieß aber, dass Frauen damals dann auch in einer Competition waren. Also die konnten, also es gab diese Wettbewerbe auch für Frauen. Sehe ich das richtig oder hat sie mit Männern konkurriert?
Also wir werden da später sehen, dass sie im offenen Wasser mit Männern konkurriert hat. Mhm. Aber bei diesen Wettbewerben dann Also bei dem anfänglichen Wettbewerb Schwimmen im Schwimmbad, ne, in den Linien da war das getrennt. Die sind getrennt geschwommen.
Und man brauchte ja auch für diesen Sport, also ja, sagen wir mal, Tennis gilt ja immer als Sport der Reichen. Du brauchst einen Tennisplatz und das alles, ja, und die Ausrüstung und so. Laufen kann jeder. Wie beim Schwimmen stelle ich mir das so vor, du brauchst ja ein Becken, in dem du trainieren kannst. Du musst auch da eine gewisse Infrastruktur haben.
Ja, das war halt gut. In den USA sind sehr, sehr früh Schwimmbäder entstanden. Auch in New York sind früh Schwimmbäder entstanden. In Chicago, in den Großstädten der USA sind eben schon im Ende des 19. Jahrhunderts Schwimmbäder gebaut worden. Ja, das war in Europa dann auch, in den Großstädten. Aber es war immer noch. Also es war so eine erste Chance auch für die USA, zu so einer Sportnation zu werden.
Also die sind bis heute führend, ne, beim Schwimmen, die Amerika.
Kann man schon sagen, ja. Mhm. Also das ist nach wie vor auch in Australien und in den USA sehr, sehr populär. Es braucht diese Infrastruktur mit den Schwimmbädern, ne? Und das hatten wir jetzt auch festgestellt, das ist halt ein großer Unterschied zwischen eben der entwickelten Welt, den USA oder Europa, im Vergleich jetzt beispielsweise mit Afrika. Aus Afrika kommen keine bedeutenden Schwimmer zurzeit, weil dort gibt es dieselbe Infrastruktur noch nicht.
Obwohl sie körperlich wahrscheinlich sehr gute Voraussetzungen
hätten.
Die können einfach nicht trainieren.
Ja, das stimmt. Hätten sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und Schwimmen ist halt einer der ersten Sportarten gewesen, an denen auch Frauen an Wettbewerben dann teilgenommen haben. Nicht? Also das heißt, sie nahm ja dann auch mit der amerikanischen Mannschaft 1924 an den Olympischen Spielen teil. Das waren die dritten Olympischen Spiele, an denen auch Frauen teilgenommen haben. Aber wenn man so sich alle Sportarten ansieht, dann waren das nicht viele, an denen Frauen und Männer teilgenommen haben. Also das beschränkte sich im Prinzip auf Tennis, auf Fechten, okay, und Schwimmen und Springen, also Turmspringen.
Ah, ja.
Aber das, was wir so jetzt auch kennen, die ganze Leichtathletik, das war ein reiner Männersport, die ganzen Kampfsportarten sowieso, Schießen gab es dann schon, ne? Das waren alles reine Männersportarten. Ja, Reiten war ein reiner Männersport, ne? Was heute ja auch nicht mehr der, also das wäre jetzt zum Beispiel jetzt Dressurreiten wäre ja jetzt eine Sportart, wo beide nicht getrennt sind, ne? Nicht getrennt teilnehmen.
Aber interessant eigentlich, weil man sich beim Schwimmen ja, weil man ja so viel Körper zeigen muss, dass das nicht unanständig war.
Das,
was hatten die denn an?
Genau, das ist auch ganz interessant. Die hatten natürlich was anderes an als heute. Also die Männer hatten Badehosen an, kurze Badehosen. Die haben wirklich viel Körper gezeigt, die Männer dann schon recht früh. Aber die Frauen, die hatten Einteiler, die aber nicht vergleichbar sind mit den heutigen Einteilern. Also die waren wirklich unbequem im Vergleich und behinderten auch die Bewegungen im Vergleich. Ja.
Haben die also Ärmel und lange Beine gehabt?
Nee, das wohl nicht. Aber eben, es gab damals 1924 auch keine Bikinis. Ne? Also das heißt, insbesondere im Rumpf muss das nicht unbedingt bequem gewesen sein.
Ja, ich meine, es gab ja noch nicht diese modernen Stoffe, so schön dehnbar und so. Und dass die dann auch im nassen Zustand so schön an der Haut bleiben. Und
genau.
So. Das hat es ja so noch
sowieso
nicht gegeben.
Nicht. Ja. Also, ja.
Ja.
Genau, also das heißt, 1924 hat sie dann mit der amerikanischen Frauenmannschaft am Schwimmen teilgenommen. Und wie gesagt, das Schwimmen war die Möglichkeit, als Frau ein Sportstar zu werden.
Mhm.
Ja. Sie hat in drei Disziplinen teilgenommen, im 4x100 Meter Freistil-Staffel. Und dort haben dann die Frauen, die US-amerikanischen Frauen auch gewonnen. In neuer Weltrekordzeit wieder und in knapp unter 5 Minuten. Das ist schon erstaunlich, wie damals die Zeiten sich verändert haben, obwohl heute natürlich die Zeiten noch mal wesentlich besser sind.
Nämlich?
Also heute ist das deutlich unter 4 Minuten, 4x100 Meter. Also die Frauen wie Männer schwimmen deutlich unter 4 Minuten oder unter einer Minute pro 100 Meter. Sie hat die Bronzemedaille gewonnen bei der 100 Meter Freistil und sie hat die Bronzemedaille gewonnen auch im 400 Meter Freistil. Also 3 Medaillen insgesamt. Damit war sie von den Frauen eigentlich so der Superstar, aber die Superstars der Olympischen Spiele waren eben doch andere. Das war der Leichtathlet Nurmi, ne, der Finne, der sehr, sehr viele Goldmedaillen gewonnen hat, auch in den schon davor oder danach. Und dann war es Johannes Weißmüller, der ist uns allen bekannt.
Als Johnny, Tarzan, oder?
Johnny Weißmüller, der später dann Tarzan gewesen ist. Genau, das war der Superstar der Olympischen Spiele 1924. Mhm. Ebenfalls US-Amerikaner und
aber auch Einwanderer. Mit deutschem Namen.
Mit deutschem Namen, deutsche Wurzeln. Und zwar war das ein sogenannter, also die Familie waren sogenannte Donauschwaben. Die Donauschwaben sind zwar über New York, also diese Familie ist über New York eingewandert, lebte dann aber in der Nähe von Chicago, weil wohl irgendwie alle Donauschwaben dort zusammengekommen sind. Johannes Weißmüller, der ist als Schwimmer deswegen auch berühmt, nicht nur, weil er diese Rekorde aufgestellt hat und mehrere Goldmedaillen in Paris gewonnen hat, sondern auch, weil er als erster Mensch unter einer Minute blieb. Also
auf die 100 Meter.
Der hat diese Schallmauer als erster durchbrochen, genau. Das war schon vor diesen Olympischen Spielen.
Und offensichtlich konnte man als Schwimmer dann auch Schauspieler werden. Hat Gertrude das auch versucht?
Gertrude hat das auch versucht, aber eben nicht nach den Olympischen Spielen, sondern erst später hat sie das dann versucht. Während Johnny Weißmüller, der hat es also mehr oder weniger ziemlich direkt nach den Olympischen Spielen versucht, oder war ja dann auch erfolgreich, ne, in den 30er Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Tarzan-Filme insgesamt gedreht worden sind. Ja.
Hast du mir nicht erzählt, dass dieser Schrei, dass er den aus dem Jodeln entwickelt hat? Weil er konnte nämlich jodeln. Und der Tarzan-Schrei ist eigentlich ein Jodler gewesen.
Das stimmt. Also das Jodeln war ein Hobby. War das, und es war auch wichtig für die Donauschwaben anscheinend. Ja, also das heißt, die waren in so Musikvereinen organisiert und dort hat er das Jodeln gelernt und hat dann irgendwie mehrere Jodler übereinander gelegt oder was weiß ich, ne, und von der Bauch- auf die Kopfstimme gewechselt und daraus entwickelte sich dann dieser markerschütternde Tarzan-Schrei.
Sehr ehrlich, das finde ich nur so ein kleiner Ausflug.
Ja, ja.
Aber das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
Gut, was halt wichtig ist, ist, das Schwimmen war super populär. Die Schwimmer waren die Stars, ne, der Olympischen Spiele in Paris damals, 1924. Ne? Also insofern jetzt auch wichtig, ja, weil
nicht 200. Ich bin in Gedanken bei 1824, aber das hat andere Gründe.
Ja, ja.
Vor 100 Jahren.
Genau.
Schönes Jubiläum.
Ganz genau. Also und es wird auch zum Teil jetzt eben bei den Olympischen Spielen wieder an gleicher Stätte geschwommen. Also die Freiwasserschwimmwettbewerbe finden ja im Fluss in der Seine statt.
Okay, also wenn wir uns das diesen Sommer jetzt, das ist ja, wann fangen die an? Jetzt ganz bald, ne? Nach Erscheinen unserer Folge sind wir schon fast mittendrin.
Ja.
Und wenn wir jetzt da die Schwimmwettbewerbe angucken, denken wir alle an Gertrude Ederle.
Wir können an Gertrude Ederle und Johannes Weißmüller denken und eben auch ja an die Zeit, als die damals auch durch die Seinen geschwommen sind zum Teil, ne? Wenn sie Freiwasser geschwommen sind, ja.
War das nicht zu dreckig in der Seine?
Das weiß ich nicht, wie es damals war. Heute ist es eigentlich zu dreckig. Es ist sehr dreckig und es ist recht kalt. Also das wird jetzt die Schwimmwettbewerbe auf jeden Fall beeinflussen, ja, denke ich. Dann im Jahr nach den Olympischen Spielen wird Gertrude dann Profi. Sie war mit den Olympischen Spielen halt nicht zufrieden. Sie hatte eigentlich gehofft, bei all den Weltrekorden, die sie vorher aufgestellt hat, dass sie dreimal Gold gewinnt. Ja, also unwahrscheinlich, ne, dass sie mit drei Medaillen nicht zufrieden gewesen ist, aber waren halt nur zweimal Bronze. Ne?
Ja, will doch immer mehr.
Genau, man will ja immer mehr. Ne? Und sie wechselte dann vom Schwimmbad eben ins Freiwasser. Das war die große Veränderung. Als Profi wollte sie lange Distanzen überwinden und schwamm dann im offenen Wasser. Das war damals wohl recht populär, im offenen Wasser zu schwimmen. Ne? Das ist jetzt ja wieder populär, aber es war für lange, lange Zeit, ne, weil man da im offenen Wasser eigentlich keine Weltrekorde schwimmen kann. Ne? Diese Rekordjagd ist da nicht so möglich, war das für lange Zeit nicht so populär. Mhm. Und dann ist sie eben gerade eben auch vor New York geschwommen, auch in Vorbereitung dann schon 1925, in Vorbereitung auf diese Kanalüberquerung. Sie wollte dann schon mit dem Wechsel ins Profilager, war klar, sie wollte als erste Frau den Ärmelkanal durchschwimmen. Das war das Ziel. Und sie hat vor New York trainiert. Und
also Ärmelkanal durchschwimmen heißt wie viel Kilometer?
Also Luftlinie sind das 34 Kilometer.
Okay.
Mhm. Ja, wobei man eben denken muss, okay, also ein Kilometer schwimmen entspricht ungefähr 4 Kilometer Rennen, Laufen. Das heißt also 10 Kilometer schwimmen entspricht einem Marathon.
Und von der vom Energieeinsatz her,
vom
was
Energieeinsatz,
das der Körper leisten.
Ja, genau. Also das offene Wasserschwimmen heute, das ist auf 10 Kilometer beschränkt. Ne? Aber es gibt eben Leute, die schwimmen 20, 30, 40 Kilometer.
Okay. Und sie hat sich das dann vorgenommen.
Sie hatte sich das vorgenommen und da gab es große Bedenken, ne? Weil man also auch der Überzeugung war, dass Frauen das auf gar keinen Fall können. Also die können schwimmen, aber da ist mal Schluss. Und dass auch diese tiefen Temperaturen und das lange Schwimmen negative Auswirkungen hat auf die Gebärmutter
natürlich,
und die Eierstöcke.
Natürlich, selbstverständlich. Klar.
Ja, genau. Also sie trainierte vor New York und sie trainierte, indem sie also in Manhattan ins Wasser gegangen ist, Battery Park, und dann nach New Jersey rübergeschwommen ist. Diese Strecke, das waren 22 Meilen. Das kam dann rein von der Distanz her schon dem Ärmelkanal, der Distanz im Ärmelkanal nahe. Und es ist insofern interessant, dass sie, als sie diese Entfernung von New York, von Manhattan rüber nach New Jersey geschwommen ist, dass das also bis heute ein Schwimmwettbewerb geblieben ist. Einmal im Jahr wird der Gertrude-Ederle-Wettbewerb ausgetragen.
Ach, den gibt's?
Den gibt es bis heute.
Ach, wie schön.
Genau,
ja.
Genau. Und es hat also über 80 Jahre gebraucht, bis dann eine Schwimmerin auf dieser Distanz, auf dieser Strecke schneller war als sie.
Wahnsinn.
Das ist schon lange.
Wahnsinn.
Das ist eine lange
Zeit.
Also
sie muss ja absolutes, auch, ja nicht nur fleißig, sondern auch wirklich ein Talent gewesen
sein. Sie war bestimmt auch ein Talent. Vor allem hatte sie die Möglichkeit durchzuhalten, glaube ich. Also ich glaube, auf diesen langen Distanzen, da hast du auf jeden Fall irgendwann eine Krise. Das konnte sie. Sie hat sich durchgekämpft.
Also weil ich kann mir vorstellen, ja, du kannst einfach irgendwann nicht mehr. Dein Körper, der macht dann einfach nicht mehr mit. Du kühlst doch auch aus.
Ja.
Fährt da immer jemand nebenher?
Ja, also heutzutage sowieso, da sind immer Boote, die nebenher sind. Damals, als sie das selbst ausprobiert hat, zum ersten Mal geschwommen ist, da war wohl ihr Bruder in einem Beiboot. Mhm. Ja.
Es gibt einen Kinofilm, der ist vielleicht jetzt nicht mehr im Kino, aber der war vor wenigen Monaten noch mit Jodie Foster. Ne? Da ging es doch um eine Langstreckenschwimmerin. Weißt du noch, wie der hieß?
Ich habe den in meiner Liste.
Weil da sieht man das so ein bisschen, weil das sind ja auch dem, ne, das, da wird eine Langstreckenschwimmerin von einer Frau trainiert und diese Trainerin, das ist die Jodie Foster.
Ja, ganz genau, ja, stimmt.
Und
ja.
Da sieht man so ein bisschen diese Anstrengung, die bringen sie eigentlich ganz gut rüber in dem Film, ne? Die fängt dann irgendwann zu halluzinieren, diese Schwimmerin, sie sieht dann das Taj Mahal irgendwie unter Wasser und dann sagt die Jodie Foster, den Filmnamen habe ich jetzt vergessen, ja, schwimm einfach drauf zu.
Ja.
Fand ich sehr interessant.
Nyad heißt er, NYAD.
Ah, okay, ja.
Okay, mit Annette Bening und Jodie Foster, genau.
Mhm. Ja, gute Show.
Also soll ich noch anschauen? Ist noch auf meiner Liste. Kannst du empfehlen?
Ja, kann ich wirklich empfehlen. Erzählt viel von diesem Durchhaltevermögen, aber auch davon, wie wichtig ein Trainer ist. welche Bedeutung, also diese Jodie Foster, die Trainerin gespielt hat, welche Bedeutung die Trainerin hat in der Vorbereitung oder aber auch während des Wettbewerbs, ja. Oder während des Versuchs, ne. Sie unternimmt dann also im selben Jahr, jetzt wieder die Gertrude Ederle, im selben Jahr unternimmt sie einen ersten Versuch, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Am 18.8., also man schwimmt immer so am Ende des Sommers, ne, wenn die Temperaturen erträglich sind. Aber nach etwas mehr als 8 Stunden hat man sie aus dem Wasser gezogen. Es gibt jetzt unterschiedliche, sie hat es also nicht geschafft, war ein erfolgloser Versuch. Es gibt unterschiedliche Erzählungen, warum sie aus dem Wasser gezogen worden ist. Ja, also es gab die eine Erzählung, dass sie also zu viel Salzwasser geschluckt hat. Das ist auch ein Problem, ne? Und dass sie sich dann hat übergeben müssen, dass sie dann entkräftet war, dass sie also mehr so als tote Frau da auf dem Rücken war. Und die andere Erzählung ist, dass sie sich eigentlich nur ausruhen wollte mal. Und dass der Trainer sie aus dem Wasser gezogen hatte, weil er eigentlich nicht wirklich wollte, dass sie diesen Rekord, dass sie diese Distanz überwindet. Denn sie war sehr, sehr schnell und sie war in Konkurrenz zu der Zeit, auch der die Männer bisher aufgestellt hatten. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt waren 5 Männer hatten das schon geschafft, den Ärmelkanal erfolgreich zu durchschwimmen.
Und gehörte der Trainer dazu oder, ja. Oder hatte er es noch vor?
Also ja, er gehörte wohl dazu, ja. Mhm.
Warum eigentlich gerade der Ärmelkanal? Einfach weil das irgendwie so gut fassbar ist?
Ja, also der Ärmelkanal ist irgendwie so der Mount Everest, der Langdistanzschwimmer. Ich glaube, das liegt an den Engländern. Also die Engländer mögen ja so extrem Sport manchmal, denke ich, ne? Oder das war auch dann im 19. Jahrhundert und es war, glaube ich, ein Engländer, der als erstes eben den Ärmelkanal durchschwamm, im 19. Jahrhundert schon. Also ich glaube, daran lag's, ne? Heutzutage gibt es noch andere, ne? Also zum Beispiel eben hier dieser Film, ne? Da geht es ja um diese Langdistanz zwischen Kuba und Florida.
Mhm. Okay. Wie weit ist das?
Boah, das ist noch weiter. Ich weiß es nicht.
Aber es ist halt auch wärmer, das Wasser.
Ne? Das Wasser ist wärmer, das ist gut, aber man hat eben
Haie.
Man hat mit Tieren zu kämpfen, mit Fischen, mit Quallen hat man zu kämpfen. Auch im Ärmelkanal hat man mit Quallen unter Umständen zu tun. Ja, das kann sehr unangenehm sein. Sie ist dann also zurück in die USA nach diesem erfolglosen Versuch und schon in der Vorbereitung und während des Versuches wurde täglich über sie in New York berichtet. Also das war, sie war für den Sommer insbesondere, wir haben da die Artikel gelesen, ja, von der New York Times, ja, war sie also eine praktisch tägliche Meldung.
Ja, ja.
Das Wetter in Calais?
Genau.
Was hat sie gegessen? Wie viele Kilometer ist sie schon mal zur Vorbereitung geschwommen? Wie hoch sind die Wellen? Also das war alles wichtig.
Das war schon so ein bisschen so ein Boulevardjournalismus.
Absoluter, ja.
Wir haben im Moment so einen Archivzugang zu New York Times, also wir können die alten Ausgaben uns angucken und das ist unglaublich, ja. Da war wirklich jeden Tag, wurde über die berichtet. Ich hab zum Christian gesagt, ja, guck doch mal, was die damals so über sie geschrieben haben. Ich habe gerade hier so einen Zugang, kannst du mal gucken, aber da kommst du, das kannst du gar nicht alles lesen, so viel ist das. Nur über die Olympischen Spiele haben sie nicht so viel geschrieben.
Da nicht, genau. Sie haben nicht über die Olympischen Spiele, aber über diese Langdistanz der Gertrude, des Mädels von der Stadt, ne, das war wahnsinnig
wichtig. Also sie war eine absolute Berühmtheit.
Habt ihr denn da auch mal Margaret Mead getroffen in der Zeitung? Das war ja doch auch um die Zeit. Da muss sie doch auch ganz berühmt dann von ihrer Samoa-Reise zurückgekommen sein und so.
Hätte ich jetzt gezielt nachgucken müssen. Also
kanntest du sie auch noch nicht, als du da drin gestöbert hast?
Nee, da kann man nach Stichworten, kann man das alles durchsuchen. Das würde man bestimmt finden. Also das Archiv der New York Times ist unglaublich. Ja, du findest jede Todesanzeige da drin.
Ja, ich dachte gerade nur, weil sie ja dann auch so eine von diesen Heldinnen um die Zeit ist, worüber wir letztes Mal gesprochen haben.
Ja, also durch Zufall ist es schwierig, da was zu finden. Ja, ja. Aber wenn man dann auch sucht, findet man die.
Such doch mal, schick mir doch mal ein bisschen was.
Ja, mache ich.
Ja. Im Jahr drauf, 1926, hat sie dann wieder versucht, im Sommer den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Dabei ist es so, dass man also immer von Frankreich aus nach England schwimmt. Ja, das machen alle so, dass sie also in der Nähe von Calais ins Wasser gehen und dann rüber nach Dover schwimmen. Das ist die kürzeste Luftlinie, ist das die kürzeste Entfernung. Das sind eben diese 34 Kilometer Luftlinie. Allerdings braucht man, wenn man schwimmt, eine wesentlich größere Distanz. Also sie ist wohl mehr als 50 Kilometer geschwommen.
Das liegt daran, einfach abgetrieben wird wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Genau, das liegt also an den Gezeiten. Man schwimmt also durch die Gezeiten durch und man hat dann auch noch eine Strömung. Ja, das heißt also insbesondere die letzten Kilometer Richtung Dover sind richtig, richtig anstrengend, wohl weil man auch gegen die Strömung, gegen die Strömung schwimmen muss. Sie hatte dann auch wirklich Pech, weil das Wetter umschlug. Am Anfang, früh morgens, war das Wetter sehr, sehr gut und sie ist sehr, sehr gut vorangekommen und am Abend, als sie dann also eigentlich schon die Küste sehen konnte, sie konnte schon das Ufer sehen, da schlug das Wetter um, das Wetter wurde sehr, sehr schlecht, die Wellen wurden hoch und da musste sie richtig, richtig kämpfen. Sie brauchte insgesamt 14,5 Stunden, also 14 Stunden, 34 Minuten, ja. Und damit war sie der sechste Mensch, der den Ärmelkanal überwunden hat und die erste Frau. Und das Besondere war, dass sie eben 2 Stunden schneller war als der bis dahin schnellste Schwimmer, also der schnellste Mann.
Wahnsinn.
Das ist ziemlich viel.
Bravo, bravo, Gertrude, finde ich super. 2 Stunden schneller als der schnellste Mann.
Ja, die Vorbereitung, also sie hatte von ihrem ersten Versuch einiges gelernt und hat sich deswegen auch anders auf den zweiten Versuch vorbereitet. Und zwar hat man ja schon gesagt, ne, dass diese Einteiler, mit denen die Frauen geschwommen sind, echt unbequem waren und dass sie dann auch im Laufe dieser Stunden kam dann Reibung dazu. Die Haut reibt sich dann zusätzlich auch nochmal auf. Ne? Die wird aufgeschwemmt durch das Wasser und dann, wenn das ungünstig reibt, dann ist es sehr unangenehm. Sie hat also auf diese Weise zusammen mit ihrer Schwester den Bikini erfunden. Mhm. Sie ist also die erste Frau, die im Bikini geschwommen ist, hat aber vergessen, den Bikini sich zu patentieren. Mhm. Und deswegen hat dann Jahre später ein Mann hat dann das Patent angemeldet für den Bikini und irgendwie wurde dann, glaube ich, Ursula Andres, ne, wurde dann also ganz berühmt.
Im James Bond Film,
ganz genau.
In den
60er Jahren ist sie dann also aus dem Wasser gestiegen mit ihrem weißen Bikini und ja, dann wurde der Bikini also ein durchschlagender Erfolg. Es gab damals keine Schwimmbrillen wie heute. Ne? Also das heißt, sie hat eine Motorradbrille umfunktioniert, um als Schwimmbrille sie zu benutzen und musste dann also die Motorradbrille abdichten. Das sah abenteuerlich aus. Ne? Also es gibt Fotos oder wie sie da mit ihrer Motorradbrille da ins Wasser steigt. Und dann ist das Wasser halt sehr, sehr kalt. Ne? Also selbst jetzt dann im Juli, August ist das Wasser so bei 18 Grad bestenfalls, ne? Irgendwie 16 bis 18 Grad.
Das ist wenig
über die Zeit vor allem. Ne?
Ja.
Und deswegen haben die sich damals eben auch schon eingeschmiert, so wie heute, also sich auch einschmieren, bevor sie ins Wasser gehen. Und sie hat also lange experimentiert, womit sie sich also am besten einschmiert und hat dann so eine Mischung aus Tier, Wollfett und Olivenöl genommen. Es sah auch furchtbar aus, ja. Also es sah monströs aus, ja. An der Ernährung hat sie auch gearbeitet, auch ein Lernen vom ersten Versuch und hat dann also beim zweiten Versuch so eine Mischung aus, sie hat warme Hühnerbrühe bekommen, Hühnerschenkel hat sie gegessen und Obst. Ja, das waren die 3 Sachen. Ihr Vater hat sie begleitet, neben dem Trainer, den sie hatte, war im Begleitboot ihr Vater. Und ihr Vater hatte die Idee, um sie zu motivieren während dieses Schwimmens, hatte er ein Reisegrammophon auf dem Beiboot und hat mit dem Reisegrammophon Schlager gespielt. Amerikanische Schlager und deutsche Schlager und die amerikanische Nationalhymne.
Damit sie möglichst schnell wegschwimmt.
Damit sie möglichst schnell schwimmt, weiterschwimmt, was auch immer, ja, genau. Außerdem hat er Schilder dabei gehabt, die er so hochhalten konnte, die sie dann gesehen hat. Und auf diese Schilder hat er Autoteile draufgeschrieben. Also keine Zeiten oder irgendwie sowas, so weit bist du schon, so weit hast du noch, sondern Autoteile, weil sie hat also von einem roten Sportwagen geträumt. Und das Versprechen war, wenn sie das schafft und den Ärmelkanal als erste Frau durchschwimmt, dann bekommt sie einen roten Sportwagen. Und ja, sie hat dann also diese immer mal wieder ein neues Autoteil. Ja, rechter Kotflügel, linker Reifen, Hupe oder so, hat sie dann also gesehen.
Herrlich.
Während des Schwimmens, ja.
Herrlich, okay. Also ihr Vater hat sie begleitet, das finde ich jetzt interessant. Wissen wir irgendwas über die Eltern eigentlich? Was haben die denn beruflich gemacht?
Der Vater war Metzger.
Oh,
und,
okay, sehr ja, deutsch auch in, wieder irgendwie.
Hat in New York als Metzger gearbeitet.
Okay.
Genau, hatte eine eigene kleine Metzgerei in Manhattan.
Mhm. Ja. Und über die Mutter weiß man nichts.
Nee, also sie hatte relativ viele Geschwister. Die Mutter war wahrscheinlich auch mit der Geburt der Kinder und der Aufzucht der Kinder beschäftigt. Ne? Ich glaube, die waren zu fünft.
Und das, also dann hat sie es geschafft, beim zweiten Versuch schon.
Beim zweiten Versuch hat sie es dann geschafft, wurde in England in Empfang genommen und von dort an wurde sie also als Superstar gefeiert. Also sie war von einem auf den anderen Tag. Die Zeitung war ja auch dabei, sie hatte einen Vertrag mit der Zeitung. Sie wurde durch die Zeitung auch gesponsert, also jetzt nicht durch die New York Times, war glaube ich Chicago Tribune oder, also es waren zwei andere Zeitungen, nicht die New York Times. Aber die haben sie also, ja, bezahlt und haben dann natürlich auch entsprechend berichtet. Und sie ist dann wieder zurück in die USA und dort fand dann in New York eine große Parade zu ihren Ehren statt, ne, wo immerhin 2 Millionen Menschen angeblich auf der Straße gewesen sind.
Ja, Susanne,
kann man sich gar nicht vorstellen.
Wenn dein nächstes Buch veröffentlicht wird, 2 Millionen Leute in Zürich auf der Straße.
Ja. Waren also wie die Mondlandung, ja, also wurde sie also gefeiert. Sie war ein absoluter Star.
In welchem Jahr war das jetzt noch irgendwie? Ich habe das jetzt
26.
Zwei Jahre nach den Olympischen Spielen.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, also genau. Superstar. Gertrude Ederle, Superstar. Und ich hatte von der, ehrlich gesagt, bis du mit ihr angefangen hast, nie gehört.
Ich auch nicht.
Sie war halt zu der Zeit dann ein Superstar. Ne? Ja. Sie hat korbeweise Fanpost bekommen. Sie war ja unverheiratet bei ihrem Versuch. Ne? Und es gab also dann wirklich sehr, 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 sehr viele Bewerber.
Okay.
Die also um ihre Hand angehalten haben. Sie blieb aber unverheiratet. Also sie hat nie geheiratet. Sie war einmal verlobt. Sie war verlobt, aber ihr Verlobter hat dann erfahren, dass sie schwerhörig ist. Also das Problem, was sie hatte, war, dass sie schon als Kind die Masern hatte und als Folge der Masernerkrankung schwerhörig gewesen ist. Und diese Schwerhörigkeit, die wurde durch ihr exzessives Training wohl verschlechtert. Also auch durch die Rekordversuche, durch die Kanal-Durchschwimmungsversuche wurde die Schwerhörigkeit verschlechterte sich. Ja, also das wurde ihr vorhergesagt, sie hat das ignoriert und sie war dann 1939, 1940 wohl taub geworden. Aber als ihr Verlobter eben erfahren hat, dass sie schwerhörig ist, hat er sich von ihr getrennt. Und daraufhin hat sie gesagt, so, das war's.
Wie kann man das denn nicht mitbekommen? Wie kann man sich denn mit jemandem verloben und dann erst merken, dass sie schwierig ist?
Ich weiß nicht, wie viel die sich unterhalten haben.
Ja.
Aber ja.
Seltsam.
Vielleicht hat er viel geredet und sie hat es nicht richtig gehört. Ja.
Ich meine, vielleicht konnte sie das ja auch schon recht gut kompensieren. Also wenn sie nicht gut gehört hat, dass sie schon gelernt hat, irgendwie damit zurechtzukommen und so. Und
ja. Es entstand also dieser Riesenhype um sie bei der Rückkehr nach New York. Der amerikanische Präsident hat sie empfangen. Sie war natürlich beim Bürgermeister in New York. Es wurden Tanzschritte nach ihr benannt. Es wurde ein ganzer Tanz nach ihr benannt. Und es wurde kurz danach, ja, dann ein paar Jahre danach, ein Film gedreht, Swim, Girl, Swim. In dem Film hat sie auch eine Rolle bekommen. Ja, also eine 10-minütige Rolle. Sie war aber eben, sie hat es nie geschafft, jetzt eine Schauspielerin zu werden, so wie eben Johnny Weissmüller Schauspieler wurde. Sie verdiente recht gut Geld vom Schwimmen dann, nachdem sie einmal den Ärmelkanal durchschwommen hat. Also das heißt, sie ist dann im Varieté gewesen und im Varieté wurde so ein durchsichtiges, gläsernes Bassin aufgebaut und dort hat sie dann also ihren Kraulstil vorgeführt, ja, in diesem Bassin und bekam dafür dann immerhin $6,000 pro Woche. War für damalige Verhältnisse natürlich richtig
gut,
viel.
Guter Verdienst, ja.
Das hat ihr nicht so wirklich geholfen, denn sie hat das Geld, das sie verdient hat, nicht gut angelegt. Und dann kam ja die große Depression in den 30er Jahren und während dieser Zeit hat sie praktisch alles verloren. Mhm. Also sie war danach wieder genauso arm, ungefähr jedenfalls so wie vorher. Mhm. Mhm. 1933 hat sie dann großes Pech gehabt, weil sehr banal fiel sie eine Treppe runter in New York und brach sich dabei wohl mehrere Wirbel. Das führte dazu, dass sie bettlägerig wurde für mehrere Jahre. Es war eigentlich die Vorhersage, dass sie es nie wieder zurückschafft, nie wieder Sport machen könnte, also daran schon sowieso nicht zu denken wäre, aber also dass sie nie wieder laufen könne. Hat sie aber auch geschafft. Also das heißt, Jahre später, 1939, erschien sie dann wieder in der Öffentlichkeit und hat dann auch wieder mit dem Schwimmen weitergemacht. Sie wurde dann Trainerin und sie wurde Trainerin für taube Kinder. Also sie hat jetzt nicht irgendwie Wettbewerbsschwimmen gemacht oder so, also sondern sie hat sich also um taube Kinder gekümmert und hat also für die ein Training in New York aufgebaut. 1965 wurde sie dann in die internationale Swimming Hall of Fame aufgenommen. Also das heißt, dann wurde sie wieder geehrt. Schließlich 2003 wurde sie aufgenommen in die Women's Hall of Fame. Also als eine der großen Frauen, die den Frauensport so entwickelt haben. Sie starb schließlich am 30. November 2003 in einem Altersheim in New Jersey. Sie war ein paar Jahre vor ihrem Tod ins Altersheim gekommen. Als sie dann starb, war sie 98 Jahre alt und ist heute beerdigt in New York in der Bronx. Nach ihrem Tod, also 10 Jahre nach ihrem Tod, wurde das Gertrude Ederle Recreation Center eröffnet, ebenfalls für Taube, und auf der Upper West Side in Manhattan. Und dort wurde dann auch ja ein Schwimmbad mit integriert, also das heißt in ihrem Gedenken.
Also sie ist nicht vergessen, kann man so sagen.
Nee, anders als Helenice ist sie nicht so in Vergessenheit geraten, ja. Aber natürlich so ihren Status als Superstar oder so, den hatte sie verloren. Gerade in den 50er Jahren, direkt nach dem Krieg, hatte sie den nicht mehr. Ja. Das kam dann erst so in den 60ern wieder. Ja, und jetzt wurde eben ihr Leben verfilmt, ne? Und dieses Jahr, ich glaube eben geplant ist das auch im Juni, soll also der Film rauskommen über ihr Leben. Über ja. Zumindest die ersten Jahre ihres Lebens.
Ich hatte auch gelesen Ende Mai, also wenn ihr diesen Podcast hört, müsstet ihr eigentlich auch ins Kino gehen können und einen Film über Gertrude Ederle. Weil ich finde schon, dass man jetzt richtig Lust darauf bekommt, sich das anzugucken.
Was noch zu sagen ist sie war erstaunlich klein. Ich finde, das ist nochmal aufgefallen. Das ist mir noch sehr aufgefallen. Ja, also das heißt zum Beispiel eben jetzt hier Johnny Weissmüller, der war schon über 1,90 groß. Der hatte eine Größe, die in etwa der Größe heutiger Schwimmstars vergleichbar ist. Aber Gertrude Ederle war so 1,65. Und wenn man das also mit heutigen Hochleistungsschwimmerinnen vergleicht, die sind doch über 1,80 Meter groß. Ne? Das muss man auch noch mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, was sie damals erreicht hat mit dieser Größe, auch mit dieser Schuhgröße, die sie hatte. Die hatte einfach wesentlich weniger gute körperliche Voraussetzungen als viele Frauen heute, die jetzt Rekorde aufstellen, ja, genau. Mhm. Katie Ledecky zum Beispiel, das ist also jetzt so eine der großen Schwimmerinnen, die Rekorde aufstellen. Die ist über 1,80 Meter groß, ja. Oder Van Almsick, ne, damals noch vor jetzt 20 Jahren in Deutschland. Ne, das war auch eine junge Frau damals mit über 1,80 Meter Größe. Mhm.
Mhm. Und das ist von Vorteil, wenn man schwimmen will.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also relativ groß, damit andere Hebel, ne? Bei den Armen und bei den Beinen, große Hände, große Füße, das macht alles was aus. Ne? Mhm. Mhm. Also mit Schuhgröße 38 oder 36 kommst du eigentlich nicht weit.
Ich komme auch mit meiner Schuhgröße. Ja,
gut, nee, deswegen bin ich auch kein Schwimmstar geworden. Das liegt nur an meiner Größe.
Ja. Genau, das liegt nur an meiner Schuhgröße.
Ja.
Nee, ich schwimme ja, aber an die Zeiten, da komme ich ja nicht im Entferntesten ran. Also gut, ich mache ja auch nur Brust, also das ist ja für Arme.
Ganz englisch.
Du machst den viktorianischen Stil, genau.
Ja.
Aber diesen halben irgendwie mit dem einen Arm so, mit dem anderen so, also das muss ja echt schräg ausgesehen haben. Ja, tolle Geschichte, Wahnsinn. Mhm.
Gibt es denn irgendwelche irgendwie Interviews von ihr oder irgendwelche anderen Veröffentlichungen?
Ja, also es gab ein letztes Interview, das kurz vor ihrem Tod auch über, also von der New York Times geführt wurde und dann auch in der New York Times erschienen ist. Also das gibt es. Auf YouTube findet man kurze Filme von ihrer Parade damals in New York. Das erschien dann in irgendeiner Wochenschau oder sowas. Und Bilder von ihr bei der Ärmelkanalüberquerung. Ich habe nichts gefunden zu den Frauenwettbewerben der Olympischen Spiele 1924. Das ist eigentlich schade. Ja, das hätte ich mir wirklich gerne mal angesehen. Von den Männerwettbewerben aber gibt es kurze Filmchen, sodass man wenigstens einen Eindruck bekommt, in was für einem Schwimmbad die geschwommen sind in Paris.
Ja, wir können ja mal gucken und vielleicht auch ein bisschen was verlinken, was wir so finden. Du hast jetzt schon das meiste so zusammengetragen, irgendwie aus dem Internet und so, ne?
Ja, ja, es gab dann auch mal einen Artikel im Spiegel, irgendwann in den 80er, 90er Jahren oder sowas. Sowas schon. Ja.
Und eine Biografie gibt es auch, hast du gesagt. Aber
es gibt eine Biografie, ich habe da noch mal kurz reingelesen. Ich fand das
nicht so gut.
Ja.
Ja, okay.
Ich finde das nur immer so spannend, wie solche wie willensstark so Leute sein können, dass sie sowas schaffen, auch dass sie dann von ihrer Krankheit wieder zurückkommt. Das ist ja schon beeindruckend. Und dann weil als Frau muss man ja immer so lieb und bescheiden sein. Und dann kann sie ja nicht sagen, ich will den Scheiß jetzt machen, sondern sie muss das irgendwie, ich will das mal versuchen. Und natürlich weiß ich, dass die Männer bla bla bla.
Also es gibt so einige Äußerungen von ihr, die zeigen, dass sie sich auf jeden Fall gegen diese allgemeine Meinung gewehrt hat. Ne? Also dass sie die nicht akzeptiert hat. Und dass sie dabei auch nicht ganz so bescheiden gewesen ist.
Gut, ja. Das ist doch gut.
Finde ich gut.
Ja. Oder dass sie auch sich eben zum Beispiel während des Schwimmens, also das hatte sie auch von dem ersten Versuch gelernt, ne, wo ihr Trainer beim ersten Versuch sie ja aus dem Wasser rausgeholt hatte, obwohl sie das nicht wollte. Beim zweiten Versuch gab es auch so eine Tendenz, sie aus dem Wasser rauszuholen. Der Trainer wollte sie kurz vor dem Ziel sozusagen rausziehen, weil er glaubte, das schafft sie nicht. Und da hat sie sich also richtig gegen gewehrt. Und ist einfach weitergeschwommen.
Ja, haben wir doch mal wieder eine sehr inspirierende Frau kennengelernt.
Mhm. Ja.
Ja, vielen Dank, dass
du das uns sehr viel Freude gemacht erzählt
hast, diese Geschichte.
Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich war selbst überrascht, so ein bisschen, je mehr man dann recherchiert, ja, dass insbesondere in diesem Bereich des des Langstreckensports Frauen eben damals schon, das ist heute nicht anders, aber damals schon sehr, sehr hohe Leistungen gebracht haben, ja. Und sich sehr, sehr früh im Frauensport so durchsetzen konnten. Also dass sie 2 Stunden schneller war als der damals schnellste Mann. Das ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, Frauen haben halt Biss.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ja, gerne.
Konnten wir uns jetzt mal ganz schön zurücklehnen und einfach nur zuhören. Ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen. abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.